Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim und jetzt schlägt mein Herz für euch. Ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen schmalzig. Man sagt das ja auch, wenn man jemanden gerne hat. Das habe ich sowieso, aber das würde ich jetzt nicht gerade so ausdrücken. Nein, wenn ich sage, mein Herz schlägt jetzt für euch, dann meine ich das tatsächlich total wörtlich. Denn ich habe ja hier im Kakadu-Studio viele Zauberknöpfe. Und wenn ich den mit dem roten Herzchen drauf drücke, dann könnt ihr meinen Herzschlag tatsächlich hören. Verrückt, oder? So klingt tatsächlich mein Herz. Hört sich ein bisschen unheimlich an, ist aber völlig normal so. Und ich wette, ihr habt eurem Herzschlag auch schon mal gelauscht.
Zum Beispiel jetzt in der Schule, wenn wir Leichtathletik haben, haben wir jetzt gerade. Und wenn wir dann halt so Runden laufen, irgendwie 800 Meter oder so, dann ist das schon manchmal etwas wilder, dass man dann gar kaum mitkommt irgendwie so.
Heute bekommen wir raus, warum das Herz so wild schlägt, wenn man Sport macht. Und das ist nicht das Einzige, was hier heute pocht. Das ist kein Herz, das ist Herr Huber, der mit zwei dünnen Holzstücken rumhantiert.
Wenn man die ans Ohr hält und dagegen klopft, dann hört man einen Ton.
Tja, warum Herr Huber das Holz zum Klingen bringt und was das mit dem Baum des Jahres zu tun hat, das erfahrt ihr später. Vorher sind wir noch mit wilden Tieren verabredet, aber nichts überstürzen. Vorher ist auch noch Zeit für ein kleines Winterschläfchen, jetzt hier beim Kakadu. Aufwachen, Winterschlaf beendet. Wobei, ich bin mir sicher, viele von euch finden das gar nicht so schlecht, dass wir gerade ordentlich Winter haben. Endlich Schnee zum Schlittenfahren und wenn es draußen vielleicht dann doch mal zu kalt ist, dann empfehle ich einen Besuch im Museum. Da ist es nicht nur schön warm, da kann man auch auf spannende Zeit- und Entdeckungsreisen gehen. Zum Beispiel in das Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Kakadu-Reporterin Susanne Rocholz berichtet uns jetzt, wie man dort auf Dinos treffen kann und warum dort in diesem Jahr groß gefeiert wird.
Wir versetzen uns zurück ins Jahr 1817. In Frankfurt am Main gründen 32 Bürger die Gesellschaft für Naturforschung. Benannt wird sie nach dem Arzt Johann Christian Senckenberg, dem die Frankfurter zum Beispiel eine Bibliothek und ein Krankenhaus verdanken. Von nun an wird in Senckenbergs Namen also auch ernsthaft Naturforschung betrieben. Das 200-jährige Bestehen der Senckenberg-Gesellschaft ist das eigentliche Jubiläum, das in Frankfurt in diesem Jahr begangen wird. Doch die bekannteste Einrichtung, die den Namen Senckenberg trägt, ist nun einmal das Naturkundemuseum, das bis heute von dem Bürgerverein getragen wird. Und deswegen feiert auch das Museum schon 2017 das 200-jährige Jubiläum, obwohl es erst 4 Jahre nach der Gesellschaft runden Geburtstag hat. In Zukunft soll das Museum Fenster zur Forschung sein. Dazu wird das Ausstellungshaus gerade umgebaut und erweitert. Es entstehen einige neue Bereiche, die gerade auch Kinder interessieren dürften. Mädchen und Jungen können sich dann beispielsweise über die tiefsten Meeresgründe und die Weiten des Weltalls informieren. Museumsleiter Bernd Herkner.
Das ist natürlich was ganz Geheimnisvolles, die Tiefseeforschung. Da ist dann dunkel, da hat man geheimnisvolle, gespenstische Tiere. Und wir werden dann auch ein U-Boot zeigen, ein Forschungs-U-Boot und auch verschiedene Tiefseeforschungsgeräte. Das ist also bestimmt genauso spannend wie die Raumfahrt.
Kinder und Familien sind wichtige Zielgruppen für die Verantwortlichen im Senckenberg-Museum, denn sie sind schon jetzt die größte Besuchergruppe. Hauptattraktion sind die Dinosaurier. Einer von ihnen begrüßt die Besucher schon auf der vielbefahrenen Straße vor dem Haupteingang. Im Lichthof des Museums können die Besucher verschiedene Dinoskelette bewundern. Die Flugsaurier hängen an Seilen aufgehängt von der hohen Decke herunter. Tyrannosaurus Rex, Triceratops oder der Langhalssaurier Diplodocus stehen auf dem Boden. 2 junge Besucherinnen sind vom Diplodocus erkennbar fasziniert.
Diplodocus, der ist halt sehr riesig, der hat auch einen langen Hals und einen
langen
Schwanz.
Dass er die Blätter von den Bäumen gut fressen kann.
Über den räuberischen T-Rex, der ein paar Meter weiter steht, weiß Johanna, die eine der beiden Freundinnen.
Der ist Fleischfresser und hat sehr lange Beine, aber nicht so einen langen Hals wie der Langhals. Und der hat einen viel größeren Kopf und läuft auf 2 Beinen. Und auch wie der Langhals einen langen Schwanz.
Johanna und Viola haben kurz zuvor den Pflanzenfresser Dino im Senckenberg auch noch ganz anders erlebt. Die beiden Mädchen gehörten nämlich zu den ersten Besuchern, die eine ganz spezielle Brille ausprobieren durften. Sie heißt Virtual Reality Brille und gaukelt dem Betrachter vor, in eine fremde Welt einzutauchen.
Oh, cool.
Mit der Brille verwandelt sich der Lichthof des Museums in eine dreidimensionale Landschaft, wie sie zur Zeit der Dinosaurier ausgesehen haben könnte.
Ein Dinosaurier, der hat halt nicht mehr gelebt, dann ist er zum Leben erwacht. Er hat uns angeguckt.
Auch wenn die Dinosaurier die unangefochtene Attraktion des Frankfurter Naturkundemuseums sind, hat es noch viele andere Ausstellungsstücke zu bieten. In einem Saal gleich neben dem Dino-Lichthof finden Johanna und Viola Elefanten, Mammuts und Wale. Einer der Meeressäuger.
Der ist aufgeschnitten auf einer Seite und deswegen kann man da die ganzen Organe und so sehen. Das finde ich jetzt ein bisschen eklig.
Die beiden Freundinnen zieht es jetzt in die Abteilung mit verschiedensten ausgestopften Tieren, darunter ein Kakadu, ein Löwenpärchen und kleine Affen der Art Philippinen-Koboldmaki. Johanna, erinnern Sie an Kuscheltiere?
Wir haben so Augen wie ein Glubschi. Nur halt, dass da kein Glitzer drin ist.
Die Glubschis aus dem Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Besser bekannt als Koboldmakis. Kakadu-Reporterin Susanne Rochholz hat sie besucht und von den großen Geburtstagsfeierlichkeiten berichtet, die in dem Naturkundemuseum anstehen. Denn seit 200 Jahren gibt es die Senckenberg-Gesellschaft und die hat das Museum gegründet. Tanzen, das ist Bewegung, die Spaß macht. Und Bewegung, wird uns ja immer wieder gesagt und wie eben gesungen, ist total wichtig, damit man fit und gesund bleibt. Dass da tatsächlich was dran ist, das lassen wir uns jetzt mal genauer erklären. Denn Bewegung trainiert nicht nur unsere Muskeln, zum Beispiel an den Armen und Beinen, sondern auch unser Herz. Und das ist auch ein Muskel. Er pumpt das Blut durch den Körper. Und beim Sport wird dieser Muskel richtig gefordert. Kakadu-Reporter Gerd Michalik, der nimmt uns jetzt mit an die Sporthochschule Köln, wo die Herzen öfter mal schneller schlagen.
Die Pulsuhr besteht aus einem Messgerät und einem Textilband, das am Arm angelegt wird, um die Herzschläge zu messen. Bastian legt sich die Uhr an, fängt auf der Stelle an zu laufen. Während er keucht, schaut Sportwissenschaftler Dirk Diehl auf Bastians Pulsuhr.
So, guck mal hier, was jetzt passiert. So, bleib mal stehen. 130, 132.
Mehr als 130 Mal pro Minute. Das sind etwa doppelt so viele Schläge, als wenn er ruhig auf dem Stuhl sitzen würde. Bastian ist stolz auf sein Tempo.
Ich habe eben den Jackpot geknackt.
Er steigert weiter seine Geschwindigkeit. Valerie und Florentine kennen es vom Sportunterricht. Bei großen Anstrengungen können sie ihr Herz hören.
Also bei mir ist es auch meistens eher nur beim Laufen. Bei den anderen Sportarten ist es so eher weniger. Und man hört das, aber ich finde, das hört man so von innen. Und manchmal tut einem auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das Herz ist, aber die Brust weh.
Zum Beispiel jetzt in der Schule, wenn wir Leichtathletik haben, haben wir jetzt gerade. Und wenn wir dann halt so Runden laufen, irgendwie 800 Meter oder so, dann ist das schon manchmal etwas wilder, dass man dann gar kaum mitkommt, irgendwie so. Also mitzählen.
Zurück zu Bastian und seinem Lauftest.
Guck mal, jetzt sind wir sogar bei 150. Jetzt hast du dich aber richtig angestrengt, oder? Wenn du dich jetzt bewegst, dann hast du die Beine, genau, du bewegst die Beinmuskeln und jetzt fließt das Blut von seinem Herz hier runter in die Muskeln und die arbeiten ja jetzt. Und das heißt, die Zellen dort, die brauchen ganz viel Sauerstoff. Und damit dieser Sauerstoff geliefert werden kann, muss sein Herz jetzt schneller schlagen, damit das Sauerstoff da runter gepumpt wird. Und das seht ihr hier auf der Uhr.
Bastian fühlt, dass sein Herz immer schneller wird, je mehr Sauerstoff sein Körper braucht, um die Muskeln zu versorgen. Und das Atmen?
Merkt ihr auch, dass er jetzt stärker atmet? Ne? Das gehört auch dazu. Das Blut wird ja jetzt auch vom Herzen in die Lunge gepumpt, um dort neuen Sauerstoff abzuholen.
Bei Profisportlern passiert nun Folgendes. Je mehr sie ihre Ausdauer trainieren, desto kräftiger arbeitet das Herz. Wenn sie sich ausruhen, schlägt es sehr viel langsamer, quasi im Schongang. Spitzensportler kommen dann mit 30 oder 40 Schlägen pro Minute aus, Untrainierte etwa 70. Der zweite Effekt bei starkem Training, das Herz wächst. Ähnlich wie bei Sportlern, die im Fitnessstudio Gewichte stemmen und größere Muskeln bekommen. Logisch, das Herz ist ja ein Muskel.
Normalerweise haben wir Herzgewichte von 350 Gramm, so um die Größenordnung herum. Sportherzen bei spezifisch kraftausdauertrainierten Athleten können bis zu 500 Gramm und mehr wiegen.
Sportherzen sind zwar keine Krankenorgane, doch können sie Sportlern Probleme machen. Zum Beispiel, wenn ein Athlet wegen Verletzungen plötzlich aufhört zu trainieren.
Und wenn jetzt so ein großes Sportherz im Prinzip nicht mehr ausgelastet wird, wenn man jetzt von heute auf morgen aufhört, dann ist praktisch dieses Rückbilden, also das harmonische Rückbilden, auch nicht möglich. Und das ist ungut, das ist gefährlich. Sportler, die also von heute auf morgen aufhören, haben auch noch andere Befindlichkeitsstörungen, die sind psychisch unausgeglichen, ja, Schwindelgefühle und sonstiges. Alleine aus diesen Gründen trainiert man schon ab.
Abtrainieren klingt eigenartig. Es bedeutet, kontinuierlich seinem Körper weniger abverlangen. Das ist gesund. Das unausgelastete Sportherz rumpelt schon mal. Deshalb raten Ärzte, Sportlern mit vergrößertem Herz langsam abzutrainieren. Gute Idee, dachte Carsten Eich. Der Leipziger war einmal Deutschlands bester Marathonläufer und hatte ein vergrößertes Herz.
Ja, also ich war als Sportler schon ein sehr konsequenter Mensch und von daher habe ich mir natürlich am Ende meiner Karriere dann auch Gedanken gemacht, wie ich das Thema abtrainieren und gesund bleiben nach der Karriere im Endeffekt organisieren und auch planen kann.
Als Top-Athlet lief Carsten einst gut 200 Trainingskilometer pro Woche. Um seinem Herzen etwas Gutes zu tun, spulte er am Ende seiner Laufkarriere immer etwas weniger Laufkilometer ab. Von 150 auf 80 im ersten Jahr und jetzt auf nur noch 40 bis 50 pro Woche. Hat es sich gelohnt?
Und es ist aber alles im grünen Bereich, die Herzgröße geht zurück.
Carsten Eichs Herz rumpelt also nicht, sondern schlägt schön gleichmäßig.
Ein Glück, denn Rumpelherzen braucht ja nun wohl niemand, ne? Kakadu-Reporter Gerd Michalik hat uns erklärt, was ein Sportlerherz ist. Um so einen immergrünen, nadeligen Baum geht es jetzt hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur. Und das ist nicht nur irgendein Baum, das ist der Baum des Jahres, die Fichte. Damit man die nicht mit der Tanne verwechselt, da gibt es einen Spruch, Fichte sticht und Tanne nicht. Deshalb ist die Fichte zum Beispiel nicht so beliebt als Weihnachtsbaum. Dafür hat sie aber ein paar andere Vorteile, die andere Bäume eben nicht haben. Welche das sind und wie man eine Fichte zum Klingen bringen kann, das hat sich Kakadu-Reporterin Regina Voss von Josef Huber erklären lassen.
Fichte ist nicht so schwer wie Eiche. Ja? Also können auch zwei Mann einen Fichtenbalken noch tragen. Ein Eichenbalken, der wird es schon sehr schwer, wenn man ein Haus bauen möchte.
Und schnell fallen Josef Huber noch mehr tolle Eigenschaften zum Baum des Jahres 2017 ein.
Die Fichte wächst ja auch immer sehr schön gerade. Man kann wunderbar Balken sägen, Häuser bauen, Fachwerkhäuser, Blockhäuser.
Doch Josef Huber möchte zumindest momentan gar kein Haus und auch keinen Tisch bauen. Trotzdem schätzt er das Fliegengewicht unter den Bäumen und auch den geraden Wuchs der Fichte sehr. Wenn ein Geigenbaumeister eine Fichte sieht, dann hört er es vor allem klingen.
So, ich habe hier zwei Geigendecken.
Eine Geigendecke ist die Oberseite des Streichinstruments.
Die sind gemacht für eine Geige in 1/2 Größe. Kinder mit ungefähr 8 Jahren können eine Geige in 1/2 Größe spielen. Die sind ausgesägt, da ist die Wölbung außen gemacht und ist auch die Dicke schon an der Innenseite gearbeitet. Wenn man die ans Ohr hält und dagegen klopft, dann hört man einen Ton. Das Holz für die Geige mit dem höheren Ton. Da bin ich tatsächlich 1985 in den Wald gegangen und konnte dort einen Baum aussuchen. Der wurde dann gefällt und dann habe ich den zerlegt und ich arbeite immer noch. Ich kann immer noch viel davon verarbeiten, von diesem Baum.
Das leichte Fichtenholz ist eben ein sehr gutes Material für den Instrumentenbau, sagt Josef Huber. Sogenanntes Klangholz für die Oberseiten von Geigen, Gitarren, Kontrabässen.
Wenn man an leichtes Holz denkt, dann ist leichtes Holz meistens irgendwie zu weich und nicht so stabil. Aber das Besondere an der Fichte, es gibt also harte Teile und weiche Teile.
Josef Huber zeigt auf ein Brett, das später mal Teil einer Geige wird.
Wenn man jetzt guckt, dann sieht man eben die dunklen Linien, das sind die harten Teile, und die hellen Linien, das sind die weichen Teile.
Im Frühjahr produziert der Baum das helle, weiche Holz. Gegen Ende der Wachstumsphase, kurz vor dem Winter, die dunklen, harten Teile. In millimeterengen, sehr regelmäßigen Streifen wechseln sich hell und dunkel ab.
Und deswegen spricht man von Jahrringen.
weil dieses Dunkelholz immer ganz schön markiert, also ja, wie alt der Baum ist, also wie viele Jahre stand er im Wald, bevor er zum Geigenbau in die Werkstatt kommt.
Und dieses unterschiedliche Holz vereint in einem Baum kann das, was ein Instrument eben braucht. Das harte Holz schwingt gut und schnell, es hat eine hohe Schallgeschwindigkeit und ist zum Glück elastisch und deswegen stabil. Denn das Holz einer Geige muss einen hohen Druck aushalten. Die gespannten Saiten drücken mit Hilfe des Stegs, diesem kleinen Holzstück, das die Saiten hochhält, auf die Oberseite der Geige, die Decke. Und das weiche, helle Holz? Das ist leicht. Wer will schon die ganze Zeit in einem Konzert eine schwere Geige auf der Schulter und in der Hand halten? Diese gut klingenden Fichten wachsen nur in den Bergen.
Die Fichte für den Geigenbau wächst ungefähr so auf einer Höhe von 1000 Meter. Und dann muss ich einen Baum finden, der so einen gewissen Durchmesser hat. Wenn man jetzt an einen Kontrabass denkt, dann braucht man auch wirklich einen Baum, der einen Meter Durchmesser hat. Für Geige braucht man auch immer noch einen Baum, der ungefähr 50 cm Durchmesser hat.
Nur Prachtexemplare werden zu klingenden Instrumenten. Doch bis aus einem Fichtensämling, der jungen kleinen Pflanze, so ein Prachtexemplar wird, vergeht viel Zeit.
Eine Fichte, die den Durchmesser von 60 cm hat, die ist ungefähr 100, 120 Jahre alt, schätze ich mal.
Die Fichte ist Baum des Jahres. Deshalb hat unsere Kakadu-Reporterin Regina Voss einen ihrer größten Fans getroffen, den Geigenbauer Josef Huber. Wir könnten jetzt ja nachrechnen, wann aus einer Fichte, die dieses Jahr eingepflanzt wird, ein Instrument werden kann. Aber leider ist die Zeit rum und Hausaufgaben gibt es ja hier beim Kakadu nicht. Ein Glück. Dafür gibt es morgen wieder den Kakadu-Medientag und da sprechen wir über Dinge, über die man eigentlich nicht spricht.